Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, wie sehr hasst du den Film Wayne's World?
Ob ich ihn hasse?
Ja.
Ich finde es zumindest schwierig im Sinne von, wo welche Musik verwendet worden ist. Aber da gibt es welche, da ist es, hätte ich mehr Probleme.
Also ich dachte, weil ja ab dann quasi alle das Lied Bohemian Rhapsody kannten, aber nicht wussten, in welchem Kontext.
Naja, ich glaube, das mit dem Kontext ist sowieso relativ schwer zu erschließen und es lässt sich vielfach interpretieren. Da ist die eine Interpretation mehr oder weniger, egal wie gut sie ist, eigentlich egal.
Das Schöne für uns ist ja, wir müssen heute nicht so sehr über dieses eine Lied sprechen, aber wir sprechen über das komplette Album. Und deswegen würde ich dir erstmal das Intro überlassen, was wir heute eigentlich machen.
Genau, wir hatten uns ja vorgenommen, nachdem wir das letzte Mal so allgemein über Musik und Bedeutung für uns und auch für Kinder und vielleicht auch in der heutigen Zeit über Musik gesprochen haben, dass wir dieses Mal und das nächste Mal jeweils über eine Veröffentlichung, ein Album reden werden. Und für diejenigen, die vorherige Folge gehört haben, wird es nicht weiter überraschend sein, dass ich mir ein Queen-Album rausgesucht habe. A Night at the Opera gilt vielfach als das beste Album von Queen. Das ist für mich aber nicht der Hauptgrund, warum ich es ausgewählt habe, sondern ich bin der Meinung, dass da einige Lieder drauf sind, die faszinierend gut sind und die gar nicht so sehr beachtet worden sind. Und es ist auch für mich persönlich, sind da einfach ein paar Lieder drinne, die mit mir als Jugendlicher, Heranwachsender Eindruck auf mich gemacht haben und mich bis heute ja begleiten, begeistern. Und das ist der Grund, warum ich mir dieses Album ausgesucht habe.
Sehr schön. Ich werde noch ein paar Worte jetzt, bevor wir direkt zum Album kommen, noch davor sagen. Zum einen, wir werden jetzt die Rubrik, was gibt es Schönes, heute mal übergehen, was nichts damit zu tun hat, dass es nichts Schönes gäbe. Das hat nur damit zu tun, dass wir die Aufnahmen im Moment sehr kurz hintereinander machen. Nur damit das klar ist. So, kommen wir zum Album an sich. Wie gesagt, es geht um die Band Queen und das Album A Night at the Opera. Das wurde veröffentlicht am 21. November 1975. Hat insgesamt 12 Titel und wird dem Genre Rock zugerechnet. Kann man das so sagen?
Also ja, kann man auf jeden Fall sagen, weil nahezu alle Queen-Alben dem Genre Rock zugeordnet werden, was aber in den Liedern so sich nicht immer widerspiegelt. Also hatten wir auch das letzte Mal schon kurz drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass da so viel Unterschied drin ist, wenn du dir die einzelnen Lieder rauspickst, dann würdest du sicherlich nicht alle zu Rock zuordnen. Es ist übrigens auch nur eines dabei, dass man eher so in die Richtung Hard Rock einsortiert, was in den meisten anderen Alben auch nicht der Fall ist. Da gibt es oftmals mehr oder gar keine.
Ja, ich muss sagen, ich habe es ja auch im Vorfeld angehört. Ich würde es auch eher Rock zuordnen, aber wie es ja bei Queen sehr oft ist, sie wechseln die Genres sehr, sehr stark. Das ist dann immer so schwierig, eine Überschrift zu setzen und dann zu sagen, das ist jetzt das gesamte Album, weil das ist es meistens nicht.
Genau, also funktioniert meiner Meinung nach bei diesem Album und einigen anderen so gut wie gar nicht. Es gibt natürlich andere, die kann man relativ stark in eine Richtung sehen, aber grundsätzlich kannst du bei Queen Rock dran schreiben, weil viel Rock ist, aber halt nicht alles.
Ja. Wann hast du denn das Album zum ersten Mal gehört? Weißt du das noch?
Nein, weiß ich nicht. Ich muss wohl um die 12, 13 wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe leider nicht mehr rausgefunden, wann ich die CD gekauft habe, aber ungefähr in dem Dreh, in dem Alter muss das gewesen sein. Das ist eine der Alben, die mein Vater nicht besessen hat. Und ja, deswegen, ich habe das in dem Zeitraum gekauft und danach wahrscheinlich in der Woche 10 Mal gehört, mindestens. Und ja, aber genau, keine Ahnung.
Das ist aber eine spannende Frage. Hatte dein Vater andere Queen-Alben?
Ja, also mehrere, manche davon sind heute in meinem Besitz, aber das war jetzt nicht die Band, wo er quasi alles hatte, sondern da sind halt irgendwie ein paar zusammengekommen. Unter anderem auch die Greatest Hits Compilation, aber
Ah, eine
also eins
Compilation.
und zwei sogar zusammen. Das heißt, die hat er auch erst später gekauft, aber also zum Beispiel News of the World gibt's als Schallplatte aus seinem Besitz.
Also du weißt jetzt nicht, ob er es absichtlich nicht gekauft hat.
Nee, habe ich keine Ahnung. Habe ich auch nie mit ihm großartig drüber diskutiert.
Okay. Wie würdest du denn das Album beschreiben, was es für dich ist?
Also für mich, ich bin ja jetzt wirklich kein Musikkenner, Kritiker oder wie auch immer man das nennen möchte. Für mich ist das Album aber eins, was sehr deutlich zeigt, wie unterschiedlich die Musik bei Queen sein kann. Also die Art der Lieder, da gibt's extreme Unterschiede. Das zeigt auch an vielen Stellen, wie kreativ alle gewesen sind. Das ist auch etwas, was man in dem Album, finde ich, herausheben kann. Und gleichzeitig gibt's dann, wie ich schon in der Einleitung sagte, so ein bisschen was als Persönliches. Da komme ich dann aber, wenn wir über die einzelnen Lieder reden, nochmal drauf, wie die Bedeutung so für mich ja im Heranwachsen gewesen ist.
Das war ja das vierte Studioalbum von Queen. Würdest du sagen, sie haben sich da schon gefunden oder waren sie da noch in einer gewissen Suchensphase?
Naja, man kann sogar sagen, dass sie nochmal einen gewissen Schritt zurück gemacht haben. Wir hatten beim letzten Mal auch über das Queen 2 Album gesprochen, also das zweite Studioalbum. Und musikalisch sind die beiden Alben gar nicht so weit voneinander entfernt. Das heißt, das dritte dazwischen, Sheer Heart Attack, hatte sich ein bisschen in eine andere Richtung bewegt. Und da haben sie nochmal einen Schritt zurück gemacht, was sehr viel mehr, ja, ich nenne es mal Theatralik in ihren Liedern gebracht hat. Ja. Ich würde sagen, war nicht, haben sie sich jetzt gefunden, sondern sie haben nochmal sehr viel das gemacht, was ihnen so im Kopf rumschwirrt und was einfach mal in Musik umgesetzt werden muss.
Was ich ja in der Recherche faszinierend fand, ist ja in dieser Schaffensphase, in der wir jetzt sind von Queen, in welchem Tempo das Album rauskamen. Wir haben jetzt das Queen, also Queen 1 hatten wir 1973, Juli 73. Queen 2 kam dann raus im März 74. Sheer Heart Attack, wie du schon gesagt hast, kam dann raus im November 74 und dann dauert es dann doch ein Jahr, dann kam A Night at the Opera raus, was im November 75 war. Und um das gleich anzuschließen, A Day at the Races war dann 76, News of the World 77, Chess 78 und dann war es zum ersten Mal, dass zwei Jahre gedauert hat, kam The Game 80, Hot Space 82 und dann war es so ein bisschen längere Abstände. Aber da hatten sie noch wahnsinnig kurze Abstände. Man hat so das Gefühl, sie wollten unbedingt etwas rauslassen an der Stelle.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also in der Zeit, das ist auch eine extrem hohe Frequenz im Vergleich zu anderen Bands, die in dem Sinne so erfolgreich sind. Dass am Anfang relativ schnell einiges kommen kann, das mag schon sein, aber dass das halt über 6 Jahre, oder 7, habe ich jetzt gar nicht genau mitgezählt, jeweils ein Album gewesen ist, in dem einen Jahr sogar ja 2 Alben. Das ist schon eine extrem hohe Frequenz. Man darf dann aber nicht ganz vergessen, Mitte, Ende der 80er kam natürlich auch das Thema, dass die einzelnen Bandmitglieder angefangen haben, ihre Soloprojekte irgendwie zu starten. Das heißt, da ist Zeit drauf gegangen. Der Zeitraum, wann Freddie Mercury unter der AIDS-Erkrankung gelitten hat, da gibt's genügend Diskussionen dazu, die brauchen wir jetzt hier nicht auflösen, aber sowas hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass es danach weniger geworden ist, was ja, in der ersten Phase, in den ersten, naja, fast 10 Jahren ging es wahnsinnig schnell.
Bevor wir nochmal zum Album genauer kommen, was würdest du sagen, sind denn die Dinge, die man über Queen wissen sollte?
Naja, also eine Sache, die, glaube ich, irgendwie gefühlt der ganzen Welt bekannt ist, der große Entertainer Freddie Mercury als Sänger und ja, aber auch als Musiker, ja nicht nur am Flügel und Klavier, sondern auch viele andere Instrumente konnte er spielen. Er ist ja relativ früh an einer AIDS-Erkrankung gestorben, was bestimmt auch ein bisschen die Wahrnehmung der Band geprägt hat, würde ich mal fast sagen. Geht ja oft so, wenn große, geniale Musiker oder Persönlichkeiten früh sterben, kommt immer die Frage, was wäre noch gewesen, wenn noch Zeit gewesen wäre. Für mich gibt's aber noch eigentlich eine wichtige Ergänzung. Die Band hat insgesamt, als Musiker haben sie sehr gut funktioniert. Da ist unglaublich viel Kreatives von allen gekommen und sie sind in Originalübersetzung geblieben. Das ist auch etwas, was sie von den meisten anderen großen Bands unterscheidet. Die haben irgendwelche Wechsel drinne gehabt. Das ist bei Queen nicht der Fall gewesen. Natürlich gab es vor allem Mitte der 80er die Diskussionen dazu. Es gibt sogar auf einem der Live-Alben, wo wie Freddie Mercury das Publikum anspricht und sagt, dass es there are some rumors that we will split up. Und das verneint er dann auf eine nette Art und Weise. Also das heißt, dass die Band, so wie sie ursprünglich entstanden ist, wie sie sich auch selber zusammengefunden hat, geblieben ist, ist durchaus auch noch etwas Außergewöhnliches.
Du sprichst das gerade an, dass das Leben von Freddie Mercury ja eines beeindruckenden Geschichten der Musikgeschichte sind. Es kam ja vor ein paar Jahren der Film dazu quasi raus. Würdest du sagen, also hast du den Film gesehen und B, kann man den empfehlen?
Ja, also ich habe den Film, der Bohemian Rhapsody halt eben heißt, wie das bekannte Lied auf diesem Album, habe ich gesehen, sogar mehrfach. Und ich muss sagen, ich finde den Film sehr, sehr gut. Wichtig ist, dass man ihn als Film betrachtet. Also es ist keine, das ist keine Dokumentation. Wenn man mit der Erwartung reingeht, man erlebt eine Dokumentation, dann wird man enttäuscht werden, wenn man Ahnung hat. Aber es ist als Film einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann nur sagen, naja, fast das Ende des Films, wo das Live Aid Konzert nachgespielt wird. Es gibt auf YouTube und Co. gibt Sequenzen, wo die Originalfilmaufnahmen, die Originalaufnahmen und die Filmaufnahmen nebeneinander zu sehen sind. Es ist unglaublich gut geschauspielert. Also da sind teilweise die Bewegungen der Hände perfekt imitiert. Also das ist schon echt sehr, sehr gut. Gleichzeitig muss man wissen, in dem Film sind ein paar Sachen weggelassen oder ein paar Sachen überdramatisiert worden. Ich habe sogar nachher noch eine winzige Anekdote, weil sie hier eines der Lieder betrifft, die aus dem Film raus ist, das einfach eher nichts mit der Realität zu tun hat, aber halt ja dazu da ist, damit es als Film funktioniert. Also ich finde ihn gut, sollte man sich auf jeden Fall ansehen, aber nicht damit reingehen und sagen, das hier ist eine Doku und ich erfahre jetzt hier irgendwie großartig, was genau abgelaufen ist.
Okay, bevor wir jetzt dann zum Album kommen, letzte finale Frage. Du hast ja Queen in der, ich sage jetzt mal, Neubesetzung ja schon öfters live gesehen. Beziehungsweise zwei Fragen, ich nehme es zurück. A, hast du sie jemals in der Originalbesetzung gesehen? Rein zeitlich hätte es vielleicht hinhauen können.
Ja, da wäre ich noch so jung gewesen, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, ja, dass das eigentlich nichts für Kinder gewesen wäre. Also nein, in Originalbesetzung konnte ich auch gar nicht, weil die letzte Konzertreihe, die sie eigentlich mal geplant haben, die hat schon nicht mehr stattgefunden. Zu The Miracle gab es schon keine Konzerte mehr. Das heißt, A Kind of Magic war die letzte Tour. Also da wäre ich Kleinkind gewesen. Das war nicht möglich. Ich habe sie aber in beiden Queen Plus Besetzungen, also einmal mit Paul Rodgers gesehen und auch einmal mit Adam Lambert. Wobei ich persönlich sagen muss, dass das Konzert mit Adam Lambert meiner Meinung nach besser gewesen ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, er hat sowieso schon von seiner Art und Weise sehr viel, also er hat, da funktioniert der Vergleich mit Freddie Mercury, auch wenn er ein anderer Typ ist, das ist schon richtig, aber da ist sehr viel mehr Ähnlichkeit. Das war Paul Rodgers nicht, der hat es auch nicht versucht, das ist auch gut so, aber ja, es war halt doch sehr unterschiedlich. Habe aber eines der Lieder, auch auf diesem Album, bei beiden Konzerten gehört und fand es mega gut, sprechen wir aber gleich drüber.
Okay, also du kannst die Konzerte jetzt schon noch empfehlen.
Also ja, ich kann es sehr empfehlen, wobei ich ich das Konzert mit Adam Lambert gesehen habe, ist jetzt auch schon einige Jahre her und gerade Roger Taylor, also John Deacon ist ja auch nicht dabei gewesen, Roger Taylor als Drummer, er ist schon alt. Das merkt man einfach. Der ist alt geworden, das hat man bei den Konzerten gemerkt, er hat auch nicht mehr alles alleine gespielt am Schlagzeug. Ist halt nun mal so. Wenn man sich überlegt, dass die alle Mitte, Ende der 40er geboren sind, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie alt sind.
Ja, das Alter geht an keinen von uns vorbei. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Album an sich. Oder willst du außenrum noch was erzählen?
Na, ich will zumindest mal noch kurz die Einordnung des Albums machen, weil du hast ja eben schon angesprochen, viertes Album, was danach noch kam, ist A Day at the Races. Die beiden Alben werden ja auch öfter mal so als Schwesteralben bezeichnet, also Night at the Opera und A Day at the Races. Unter anderem deshalb, weil das Cover, naja, identisch sind sie nicht, aber das eine hat einen weißen Hintergrund, das andere hat einen schwarzen Hintergrund und beides Mal ist das Queen-Logo drauf, was die Sternzeichen der einzelnen Bandmitglieder aufgreift. Es ist zwar unterschiedlich gestaltet, aber man sieht die Verbindung und die Verbindung gibt's auch noch an einer anderen Stelle. Die beiden Alben sind nämlich nach Filmen benannt, die auch so nacheinander kamen. Das sind zwei Filme der Marx Brothers gewesen. Das ist eine Komikergruppe in den USA, Mitte der 30er, Ende der 30er. Und die Namen der Alben sind da eine gewisse Hommage an Künstler von früher. Und deswegen gehören die Alben auch so ein bisschen zusammen. Ich finde es immer lustig, Night at the Opera, also die Nacht ist das helle Album und A Day at the Races ist dann das dunkle Album. Aber ja, ich glaube, so Späße hat sich die Band öfter erlaubt. Findet man auch sehr gut, wenn man mal zwischendrin auf die Texte etwas genauer lauscht, merkt man, ja, wie viel Spaß sie wohl an der Produktion hatten.
Ja, was mich dazu bringt, zur Produktion an sich habe ich auch noch was rausgesucht. Außer du willst jetzt gleich mit ein paar Fakten da rüber.
Nee, hau mal raus. Ich bin gespannt, was du dazu gefunden hast, weil es gibt natürlich zumindest mal eine sehr relevante Sache zu dem Einstieg des Albums, aber das hast du vielleicht gleich.
Ja, genau, also das haben wir auch. Ich hatte es mir rausgesucht. Also zum einen war es damals eine relativ teure Albumproduktion ihrer Zeit, weil es ungefähr 40.000 Pfund kostete. Das kann ich jetzt nicht so ganz zuordnen, aber ich habe mir versichern lassen, dass das anscheinend sehr teuer war zu der Zeit. Genau, Tierkreiszeichen, das hattest du ja eh schon erwähnt. Es wurde produziert von Roy Thomas Baker. Das wird jetzt dann gleich wichtig für das erste Lied. Die Band an sich nutzte damals eine relativ neue Technik, nämlich die 24-Spur-Tonbandgerät, ist mir gesagt worden. Das heißt, man konnte damit mehrere Schichten quasi der Musik aufnehmen und dadurch wirkte das Ganze auch sehr viel voluminöser, was ja auch in Richtung einer Oper eben auch geht. Also man hat sehr viel Volumen, man hat sehr viel verschiedene Tonebenen und wir haben meiner Meinung nach da dann eben in Bohemian Rhapsody dann auch dahingehend eine gewisse Spitze des Ganzen, was ja doch sehr opernhaft ja dargestellt wird. Da kommen wir dann aber ganz am Schluss, glaube ich, noch kurz dazu. Das Ganze, habe ich noch rausgefunden, wurde vom Rolling Stone, wurde aufgenommen in der Liste der 500 Greatest Albums of All Time. Weißt du, auf welcher Platzierung es da war?
Also ich bin der Meinung, dass es zumindest in der oberen Hälfte war, aber ich gebe auf diese Platzierung nicht so wirklich viel, sagen wir es mal so.
Es war am Schluss auf Platz 128, was ich aber schon für sehr, sehr gut halte. Ich meine, von 500 ist das schon wahnsinnig viel. So, das Ganze wurde geschrieben, im Übrigen die Songs anscheinend innerhalb von 3 Wochen. Man hatte ein Haus in Herefordshire gemietet.
Wahrscheinlich hast du es falsch ausgesprochen, die Hälfte.
Das garantiert.
Ja auch nicht, aber ja, okay. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht wusste. Habe ich mich nie damit beschäftigt, wie schnell oder wie sowas produziert wurde, abgesehen von den Sachen auf News of the World. Aber ja, okay, wahnsinnig schnell.
Genau, und das Letzte, was ich noch hatte, es wurde nicht in einem Studio aufgenommen, sondern anscheinend in mehreren, weil man immer nur sehr kurzfristig Studios bekommen hat, also kurzfristig im Sinne von, wie lange man etwas mieten kann. Und deswegen hat man es in mehrere Studios aufgenommen, was ich finde, man jetzt nicht merkt unbedingt.
Nee, ist aber auch bei Queen auch nicht so ungewöhnlich gewesen. Es gab ja eine ganze Phase, was übrigens in dem Film in Bohemian Rhapsody meiner Meinung nach nicht. Also es ist einfach nicht korrekt dargestellt. Es gab ja die Phase, wo Mercury mehr oder weniger in München gelebt hat. Und zu dem Zeitpunkt sind einige Stücke in München entstanden und anderes aber auch in London und in Montreux und was weiß ich wo. Also das heißt, in anderen Studios oder in mehreren verschiedenen aufgenommen, war jetzt für Queen auch nicht ungewöhnlich bei dem Album.
Ja, man möchte es ja eh nicht glauben, dass München war mal diese so eine Art Metropole der großen Alben. Also sehr viele Größen der Musikgeschichte haben in München wirklich aufgenommen. Gerüchteweise, ich muss mal schauen, mir wurde die Geschichte mal erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen mal unter Vorbehalt, aber dieses Studio, was es in München gab, das musste dann später geschlossen werden, weil die U-Bahn gebaut wurde. Und das sorgte für so viel Vibrationen, dass halt eine Musikaufnahme nicht mehr vernünftig funktionierte dort.
Okay, spannend. Also wen man in dem Zusammenhang natürlich auf jeden Fall erwähnen muss, ist der Herr Mack, der später als Producer für Queen unglaublich viel gemacht hat. Der kommt auch als wird auch in dem Film mit dargestellt, ist eine der wenigen Persönlichkeiten, die Queen in ihren Liedern namentlich erwähnt hat. Nicht auf diesem Album, weil zu dem Zeitpunkt hat man noch nicht zusammengearbeitet, kam dann aber auch später. Das ist der Produzent in München gewesen.
Ah, das ist spannend. So, aber jemand anderes wurde im ersten Lied erwähnt. Also erwähnt jetzt nicht namentlich.
Genau, nicht erwähnt, aber umschrieben. Da geht es in dem Fall nicht um Produzenten, sondern um den Manager. Also nochmal, um da den Einstieg zu machen. Das erste Lied heißt Death on Two Legs und Dedicated To ist der Untertitel, Punkt, Punkt, Punkt. Und das Lied ist dem vorherigen Manager gewidmet. Sheffield mit Nachnamen, der, nennen wir es mal so, sehr viel selber an der Band verdient hat und sehr wenig bei der Band hängen geblieben ist. Du hattest jetzt vorhin gesagt, die Produktion war eine richtig teure. Das lag unter anderem daran, dass man Manager gewechselt hat. Und der neue Manager, der vorher, glaube ich, mit Eric Clapton oder so schon zusammengearbeitet hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, wer es war, aber zumindest auch ein erfolgreicher, bekannter Musiker. Der hat gesagt, macht euch erstmal keine Gedanken zur Kohle. Und das zum Zeitpunkt, wo Queen fast pleite gewesen ist. Also es gibt ein späteres Interview, ich glaube mit Brian May, also dem Gitarristen, der gesagt hat, eigentlich hatten wir vor der Produktion dieses Albums fast kein Geld mehr. und hatten echt Probleme. Und dann haben sie eine Produktion machen können, die unglaublich teuer im Vergleich gewesen ist. Eigentlich hätten sie zu dem Zeitpunkt recht gut dastehen müssen, weil sie als Band erfolgreich waren. Aber also dieses erste Lied ist eine Abrechnung mit ihrem vorherigen Manager, hat Freddie Mercury geschrieben. Der war wohl ziemlich sauer. Und bei den Live-Auftritten hat er auch immer wieder auf dieses Lied angespielt oder hat die Entstehung sozusagen angespielt. Auf Live Kidders wird sogar die Bezeichnung für den Manager rausgepiepst auf dem Live-Album. Da heißt es, this is about a beep, beep, beep. Und wahrscheinlich hat er Motherfucker gesagt, was zu dem Zeitpunkt auf Bühnen nicht unbedingt üblich gewesen ist. Also das war eine Abrechnung mit ihrem vorherigen Manager, der sie, nennen wir es mal so, wahrscheinlich um Geld betrogen hat. Also zumindest ist mehr bei ihm rausgekommen. Es geht auch um in Stretch-Limos fahren in dem Lied und ja, die Band muss gerade gucken, wie sie durchkommt.
Was ich ja spannend finde dabei ist ja, also zum einen, das ist ja schon ein sehr persönlicher Einstieg, vor allem wenn man ja etwas upfront macht, ist ja etwas, was man so als erstes auch loswerden will. Das heißt, man hat ja schon eine gewisse Frust verarbeitet. Aber dann ist es ja so, und das hatten wir in der letzten Folge auch schon, Queen hat ja sehr oft die ersten zwei Lieder, die ineinander übergehen, die einen gewissen Connex bilden. Und das Spannende ist ja, man hat jetzt das erste Lied, was so eine gewisse Frust oder Wut, sagen wir Wut, eher jemandem gegenüber ausdrückt. Und das zweite Lied beschreibt dann eigentlich einen normalen Arbeitsalltag, an dem man dann am Sonntag sich ausruht. Oder habe ich das falsch verstanden? Ich sehe schon den Kopf schütteln.
Also normal würde ich das überhaupt nicht bezeichnen. Da geht es um das Lied Lazing on a Sunday Afternoon. Und das ist natürlich ein Ausruhen am Sonntag, aber wenn es um die Sachen davor geht, dann ist es ein wahnsinniger Schnelldurchlauf von allen möglichen. Also da wird über Honeymoon, also Flitterwochen gesprochen, da wird über Proposing, also einen Heiratsantrag gesprochen. Da geht es um Painting in the Louvre. Also wer fährt denn mal kurz zum Louvre und malt dort, schaut sich nicht Bilder an. Also das ist so eigentlich eher die British Dandy, ich habe nichts zu tun, aber ich mache ganz besondere Dinge, die sonst niemand an. Und ja, und sonntags bin ich halt beim Entspannen. Also musikalisch auch ein ganz, ganz anderes Lied, das ist richtig. Das Lied ist auch extrem kurz. Da ist alles in einen Zeitraum zusammengedampft. Das ist, also ich finde es faszinierend, wie viel man da in dieses kurze Lied reingesteckt hat.
Man muss aber dazu sagen, es gibt auch die Textzeile, I'm just an ordinary guy. Also ich bin nur ein normaler Mensch. Ist das dann sarkastisch gemeint oder ironisch eher gesagt?
Ja, das ist die Frage. Also über die Sache kann man länger diskutieren. Das kannst du auch verstehen. So weit weg von der Realität, dass er sich gar nicht mehr im Klar ist, dass er eigentlich ein total abgehobenes Leben hat, fühlt sich aber, ich bin der Normalo, obwohl das gar nicht stimmt. Also da kannst du in dieses kurze Lied sehr viel reininterpretieren, aber es ist auf jeden Fall zeitlich extrem gedrängt. Also es ist kein, man ist halt am Wochenende faul, sondern da ist in der Woche, wenn die so passiert ist, extrem viel passiert. Und da wird auch zum Beispiel die Flitterwochen sind so beschrieben, dass es, also Flitterwochen, abends beim Sonnenuntergang schon wieder zu Hause. Also das ist alles, das ist nicht ordinary.
Könnte man vielleicht auch hineininterpretieren, dass im zweiten Lied, das aus der Sicht des ehemaligen Produzenten-Managers geschrieben ist?
Ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang, aber wissen tue ich es nicht.
Ja, weil also aus meiner Sicht liest sie vielleicht auch etwas so, dass es eben ein überheblicher Mensch eben darstellt, der nicht so genau weiß, was es überhaupt bedeutet, was er so macht, beziehungsweise er behauptet, dass er auch macht. Ich meine, wir wissen ja auch nicht, ob er unzuverlässiger Erzähler ist.
Okay, also interessante Interpretation. Habe ich mir wirklich noch nie Gedanken dazu gemacht, inwieweit die Lieder so sehr im Zusammenhang stehen. Ich glaube es eigentlich eher nicht, aber lässt sich reininterpretieren.
Das lässt sich immer sehr viel reininterpretieren. Und damit beginnt eigentlich ja auch das Album. Und wie würdest du den Anfang so beschreiben?
Ich bin halt der Meinung, dass danach der harte Cut kommt. Also nach diesen beiden Liedern, der Wechsel ist ein musikalisch ziemlich heftiger, aber der Einstieg oder nein, die Art und Weise, wie Queen dort mit ihren Arrangements von Liedern umgeht, ist ein bisschen etwas Typisches. Das Anfang, das erste Lied ist ein bisschen härtere Nummer, danach ist es eine seicht hört sich jetzt fies an, aber eine leichtere Nummer und danach geht's nochmal heftig weiter. Also diesen Wechsel, den findest du bei ganz vielen Alben und der findet halt auch hier statt.
Du hast gerade eben schon das dritte Lied angesprochen und ich würde jetzt auch noch mit reinnehmen, weil ich werde auch versuchen, parallel so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, dass das Album eigentlich über sehr, sehr viele Menschen erzählt. Also wie gesagt, wir haben das erste Lied, das zweite Lied, meiner Meinung nach kann man da auch noch gewisse mit reinbeziehen, das ist durchaus möglich. Das dritte Lied ist ja I'm in love with my car. Ein heutzutage sehr politisches Thema, möchte ich mal sagen, aber damals war es ja vermutlich nicht so gemeint.
Nein, aber das ist auch interessant, dass du jetzt gesagt hast, es geht um Menschen und dann geht es ja jetzt um ein Auto. Aber wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt hat, das Lied übrigens von Roger Taylor, also dem Drummer geschrieben, ist zwar eine Hommage an sein Auto, aber auch gleichzeitig an einen ihrer Roadies, also einer der Leute, die da als Veranstaltungstechniker quasi immer dabei gewesen sind. Das heißt, dieses Lied ist auch durchaus für einen Menschen gedacht. Ich habe den Namen von dem Herrn leider nicht mehr.
John Harris.
Okay, gut, dankeschön. Das heißt, hier geht's nicht nur um das Auto, sondern halt eben auch um die Verbundenheit zu denjenigen, die sich um all das Equipment kümmern und Begeisterung für Autos haben. Also ist schon ein, ja, auch irgendwie wieder ein besonderer Titel, der auch sehr zu dem passt, was Roger Taylor auch dann später so in seinen Solo-Sachen gemacht hat. Also nicht weiter überraschend. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, wo es weiterhin um Menschen geht. Da sprechen wir nachher sicherlich noch bei einem anderen Liedern drüber. Aber ja, erstmal führt der Titel und auch wo es inhaltlich drum geht, ein bisschen auf die falsche Fährte. Es geht halt nicht nur um ein Auto.
Das ist richtig, wobei man auch sagen muss, es heißt ja I'm in love with my car. Das heißt, es ist ja schon aus der Ich-Perspektive, also einer Person quasi ausgeschrieben, gesprochen. Das war im Übrigen auch, es gab ja die Single-Auskopplung zu Bohemian Rhapsody und das war die B-Seite davon. Wir hatten das letztens ja auch mit der A und der B-Seite, das war die B-Seite.
Die dann aber auf dem Album ganz normal drauf gewesen ist, im Gegensatz zu anderen B-Sides, ja.
Das ist richtig. Und jetzt das Quiz dazu. Natürlich wurde es später mal in einer Werbung verwendet. Für welche Automarke?
Wahrscheinlich eine britische, aber das kannst du jetzt gerne ergänzen.
Es war für die Automarke Jaguar.
Okay.
Kennt man den noch?
Ja, ich denke schon. Man muss dazu sagen, Roger Taylor war ja neben Mercury, waren die in der Band, die, ich sag mal, mit Exzessen aufgefallen sind. Also das sind eher diejenigen, bei denen dieser Rock'n'Roll-Time mit Sex, Drugs and whatever so gepasst hat. Und Taylor war durchaus jemand, der sich für Autos begeistert hat. Ich bin sogar der Meinung, der war irgendwann mal bei einer diesen, wie hieß diese, gab irgend so eine bekannte britische Show mit Clarkson zu Autos. Ich glaube, da war Roger Taylor auch irgendwann mal dabei. Also der ist, passt schon alles. Das ist durchaus ein Fable von ihm gewesen. Ob es es immer noch ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber Autos, motorisierter Kram hat ihn schon irgendwie gereizt und interessiert.
Es gab eine zweite Single-Auskopplung von dem Album und das war You're My Best Friend, was jetzt auch das nächste Lied quasi ist. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich so etwas verstört war. Was eigentlich ja gut ist, weil es ist immer gut, finde ich, ein Album zu haben, das auch so ein bisschen holprig ist. Wie komme ich jetzt darauf? Ich komme darauf, dass ja der Text eben ist, you are my best friend, du bist mein bester Freund, meine beste Freundin. Und dann muss ich feststellen, das Lied wurde geschrieben von John Deacon für seine Frau Veronica Tatzlaff oder so ähnlich. Entschuldigung für die Aussprache des Namens. Würdest du deine Frau als Freundin bezeichnen?
Ja, würde ich tun. Und deswegen, also dafür sind wir jetzt auch bei dem persönlichen Bezug. Wenn man sich das Lied mit den Texten genauer zu Gemüte führt, dann geht es genau darum, dass eine romantische Beziehung dann perfekt ist, wenn es auch gleichzeitig eine Freundschaft ist. Und deswegen würde ich das bei uns in der Beziehung genau so sehen. Und das ist auch eine Einstellung, in die ich mit in eine romantische Beziehung reingegangen bin. Wenn man nicht nur, aufeinander steht, sondern auch Freundschaft dabei ist, dann ist das aus meiner Sicht die perfekte Grundlage. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht überrascht. Ich meine, wir haben nachher noch eigentlich nicht nur eins, sondern weitere Liebeslieder, unter anderem Love of My Life. Das ist gar nicht inhaltlich positiv. Das hört sich erstmal extrem positiv an. Aber You Are My Best Friend ist eigentlich das positive Liebeslied. Also inhaltlich, Lyrics mal zu Gemüte führen, das ist das, wo klar gemacht wird, dass die romantische Beziehung auf der Ebene einer Freundschaft richtig gut funktioniert.
Die Lyrics, also man hat zum Beispiel Dinge, you're the first one when things turn out bad, you know I'll never be lonely, you're my only one and I love the things, I really love the things that you do and you're my best friend und so weiter und so fort. Da sind wir ein bisschen konträr, also ich gebe der grundlegend schon recht, eine Beziehung, natürlich ist ein gewisses Verständnis auch da. Ich würde aber schon sagen, dass es noch ein Ticken darüber hinausgeht. Also ich würde sagen, dass eine Beziehung ja eine Fortsetzung einer Freundschaft ist auf der nächsten Ebene.
Also ja, bin ich dabei, aber ich finde, es ist eine unglaublich wichtige Grundlage und ich behaupte, dass es auch viele romantische Beziehungen gibt, wo diese Grundlage eben nicht etwas Freundschaftliches ist und deswegen auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Gerade in den Phasen, wo Sachen schieflaufen, das ist ja das, was du gerade vorgelesen hast.
Ja.
Wenn Sachen schieflaufen, ist jetzt die Aussage in dem Lied, dann ist in dem Fall die Frau diejenige, die als erstes Bescheid weiß und als erstes hilft und man gemeinsam die Sache wieder gerade bringt. Und ich glaube, wenn eine romantische Beziehung nicht darauf aufgebaut ist, dann ist die Bereitschaft, gemeinsam etwas, also Schwieriges durchzustehen, geringer, als wenn diese freundschaftliche Basis da ist. Das macht den Unterschied für mich. Also du hast natürlich recht, der romantische Teil sollte darauf aufbauen, aber ich glaube, das ist nicht immer der Fall.
Ja, so gesehen gebe ich dir durchaus recht, ja. Ich finde es auch gut, dass einem ja Lieder durchaus ja etwas über das Leben ja durchaus ja auch erzählen können. Also man muss ja da auch nicht immer grundlegend gleich sein. Das Spannende ist im Übrigen, dass es eine Popballade ist, die ja in C-Dur geschrieben wurde. Also das ist nicht Moll, sondern Dur und das auch noch im Viervierteltakt.
Ja, wobei ich bei dem musikalischen Teil, also ja, mag sein. Ich würde bei dem musikalischen Teil aber eigentlich was ganz anderes herausheben. Du hattest jetzt eben gesagt, es ist von John Deacon geschrieben, das ist der Bassist. Gemeinhin wird ja oftmals darüber gelästert, dass Bassisten keine Musiker sind und dieses Lästern, das gab es bei John Deacon auch. Dazu muss man wissen, er ist der Letzte, der dazugekommen ist. Er ist auf einen Aushang einer Hochschule zur Band dazugestoßen und böse Stimmen behaupten, er ist auch dabei gewesen, weil er die Technik beherrscht hat, also Elektrotechnik beherrscht hat und man hat ihn deshalb dazu genommen, weil ja, kann Bass spielen, kann er sich auch um unsere Technik kümmern. Aber wenn man feststellt, was er dort für ein Musikstück produziert hat, das war erst das dritte Stück, was überhaupt auf ein Album gekommen ist. Also er ist auch derjenige, der in dem Sinne am wenigsten dazu beigetragen hat. Aber unter anderem ist dieses Lied dabei, was auch durchaus eines der erfolgreichen und bekannteren ist. Und Another One Bites the Dust ist zum Beispiel auch von John Deacon geschrieben, genauso wie I Want to Break Free. Und das sind, also mindestens mal Another One Bites the Dust ist ein Welthit von Queen gewesen. Ist sogar, wenn ich das richtig weiß, in den USA der meistverkaufte Titel der Band gewesen. Also der hat auch richtig was drauf gehabt und wird meiner Meinung nach öfter mal zu sehr, naja, was heißt, in den Scheffel gestellt. Ich meine, wenn du jemand wie Mercury und auch May und dann vielleicht später erst Taylor hast, das sind natürlich echte Größen, ist gar keine Frage. Aber auch John Deacon hat Enormes produziert, was man hier unter anderem an diesem Lied feststellen kann.
Ja. Was würde passieren, wenn ich jetzt mit Lichtgeschwindigkeit durchs Weltall reisen würde und auf der Erde bleibt alles gleich und ich komme zurück?
Dann würdest du wahrscheinlich nicht mehr alles so wiederfinden, wie du es verlassen hast. Und zwar relativ egal, wie lange du weg bist. Das heißt, wir sind jetzt bei 39. Dem nächsten Lied, da geht es um eine im weitesten Sinne Zeitreise, die Zeitdilatation, also was passiert hier auf der Erde in der Zeit, wo sich ein Raumschiff wegbewegt und wieder zu uns herbewegt. Die Zeit verläuft unterschiedlich. Das heißt, wenn auf dem Raumschiff insgesamt man ein Jahr unterwegs gewesen sind, sind sehr viele Jahre auf der Erde vergangen. Dazu gibt's ganze Science-Fiction-Bücher, Filme und sonst was, die auf diesem Prinzip arbeiten. Und Brian May, der Gitarrist, hat das Ganze hier musikalisch verarbeitet. Man muss dazu wissen, er hat Astrophysik studiert. Also das ist letzten Endes im weitesten Sinne sein Themengebiet gewesen. Und Ja, also diese Thematik, da eine Zeitreise und auch da wieder übrigens eine Beziehung innerhalb, ich bin der Meinung, es ist auch eine romantische Beziehung und es wird auf Kinder Bezug genommen, die ja in der Vergangenheit gelebt haben, weil bei dem Zeitreisenden halt nur wenig Zeit vergangen ist und auf der Erde viel. Das ist ein Thema, was May da drinne verarbeitet hat und das ist auch übrigens das Lied, was ich in beiden Live-Auftritten einfach mega faszinierend fand. Brian May setzt sich beides Mal mit einer Akustikgitarre quasi mitten in die Menge. Also die Bühne ist so gebaut worden, dass es nochmal einen Steg nach vorne geht und spielt da allein dieses Lied, singt es alleine, ziemlich dunkel in den Hallen. Das war also echt faszinierend. Ist für mich bis heute eines der besten Lieder überhaupt. Ich bin da weiterhin begeistert. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gehört habe, war ja noch nicht großartig mit Internet und du liest irgendwie alles Mögliche an allen möglichen Stellen nach. Aber dass es hier um das Thema Zeitreise geht und wie das Ganze funktioniert und so, das habe ich mir damals schon in meinem eigenen Kopf erschlossen. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Natürlich ist keine große Leistung, aber das ist ein, ja, so intensiv habe ich mich halt inhaltlich damit auseinandergesetzt und ja, ist für mich eines der Bestlieder, die es so gibt. Und mein Sohn findet das Lied auch klasse. Der hat schon mehrfach angefangen, das Lied vor sich hin zu summen und zu singen, was eigentlich sonst eher nicht so sein Fall ist. Da hat es auch so richtig getroffen.
Dazu zwei Punkte. Zum einen empfehle ich da den Film Interstellar, der auch so diese Themen durchaus auch drin hat, in einer sehr beeindruckenden Art und Weise.
Ist mir auch in den Sinn gekommen, bin ich dabei.
Und zum anderen die Frage, Brian May hat doch auch promoviert auf dem Bereich, oder bin ich da jetzt falsch?
Ja, dazu gibt's, genau, ich hatte ja gesagt, er hat Astrophysik studiert und hat dann auch schon angefangen, seine Doktorarbeit zu schreiben und hat dann aufgehört, weil Queen hat mehr Zeit gebraucht. Und er hat aber, ich weiß nicht, das war Anfang der 2000er oder der 2010er, seine alte Arbeit wieder aufgegriffen und hat sie beendet und hat dafür den Doktortitel verliehen bekommen. Denn in der Zwischenzeit ist auf dem Gebiet, in dem er angefangen hat zu forschen, nicht sehr viel passiert. Es gab genügend anderes, was interessant war und das Gebiet gar nicht mehr so sehr. Und er hat seine Doktorarbeit aber beendet und die war auch jetzt nicht wissenschaftlicher Kleinkram, sondern die hat durchaus Relevanz. Also May ist später von anderen mit seiner wissenschaftlichen Arbeit zitiert worden. Also das ist schon ein Gebiet, was ihn beschäftigt hat. Ich meine, die vier haben ja alle studiert und ja, er hat am Ende seinen Abschluss so weit gebracht, dass sein Doktor rausgekommen ist. Sehr viel später, aber es ist fertig geworden.
Manchmal muss man wirklich neidisch sein, was manche Menschen alles können, um ehrlich zu sein. Das ist schon beeindruckend.
Ja, zumal ich ja bei ihm finde, dass er der größte der Musiker innerhalb der Band gewesen ist. Wenn man sich anschaut, mit welchen Instrumenten er alles umgegangen ist, kommen wir hier gleich auch nochmal dazu, aber da hat alles Mögliche dazu gehört, von Plastik-Ukulele über, der konnte auch Klavier oder kann auch Klavier spielen, kann auch Schlagzeug spielen, kann auch Bass spielen, kann auch keine Ahnung was alles spielen. Also das immense breite Spektrum, was man dann vor allem in seinen Solo-Projekten gehört hat. Da gibt's Lieder, da spielt er alle Instrumente und die werden dann zusammen abgemischt und zwar nicht nur ein Lied, sondern eine ganze Menge davon. War übrigens bei Roger Taylor ganz ähnlich, der ja auch alles gemacht hat, plus singen, wie es auch Brian May gemacht hat. Aber May war in der Hinsicht äußerst kreativ und das finden wir jetzt nachher auf dem Album auch nochmal. Ach, und die selbstgebaute Gitarre muss man natürlich auch erwähnen.
Natürlich, Gottes
Willen. Also wer das nicht weiß, Brian May hat als Jugendlicher zusammen mit seinem Onkel aus diversen, nennen wir es mal Haushaltswaren, eine Gitarre gebaut. Auf der spielt er bis heute. Da war unter anderem irgendwas aus einem Kaminsims, ein Holzstück, aus dem der Korpus oder der Hals, ich weiß es nicht mehr, gemacht ist. Es ist ein Teil eines Küchenmessers verwendet worden, Teile von einem alten Motorrad. Und gespielt wird die Gitarre mit Pence-Stücken, also alten britischen Münzen und nicht mit einem normalen Plektrum. Also ja, das ist ein positiv verrückter Mensch.
Das glaube ich. Ich habe ja gesagt, ich möchte die These aufmachen, dass das Album von Menschen handelt. Und das haben wir bisher auch sehr gut durchbekommen. Das hat erst begonnen mit einem Menschen, auf den man eine gewisse Wut hat, bis jetzt mehr oder weniger zu Menschen, die einem sehr nahe stehen, bis jetzt so eine komplette Ehe, die daran gescheitert ist, dass einer im Weltall war. Im Endeffekt, man könnte so interpretieren. Bei dem nächsten Lied kann ich mir nicht so ganz einen Reim drauf machen. Du wirst mir gleich, Moment, ich will erst den Punkt machen. Das ist ja, das Lied heißt Sweet Lady. Und ich zitiere mal, müsste schon der zweite oder dritte Satz sein. You call me up and treat me like a dog. Geht's hier um eine Art masochistische Liebe oder was wird mir erzählt in dem Moment?
Nein, das Lied ist, da muss man aufpassen, das wird, wenn du es nur so dir die Lyrics anguckst, anhörst, dann ist es sehr schnell missinterpretiert. Das ist ein Gespräch. Die ersten beiden Strophen werden eher von dem weiblichen Part und die letzte Strophe ist von dem männlichen Part. Und da geht es um Beziehungsstress. Also sie beschwert sich bei ihm, wie sie behandelt wird, nämlich unter anderem, dass sie wie ein Hund, also nicht den positiven bester Freund des Menschen, sondern getreten wie ein Hund, dass sie so behandelt wird. Und er versucht es später zu relativieren und klarzumachen, dass jetzt eine schwierige Zeit durchzustehen ist und dass dann doch alles wieder gut werden wird. Also das ist ein Gespräch zwischen zwei. Wenn du das nur aus einer Perspektive liest, dann funktioniert, also dann hört es sich richtig schlimm an. Es ist keine Auflösung da drin. Es gibt gegenseitige Vorwürfe. Aber ja, also es ist ein Gespräch zwischen zwei. Sonst würde dieses Lied eine andere Bedeutung haben.
Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, auch selbst mit dieser Interpretation, ja, ist es aus heutiger Sicht etwas, sagen wir mal, gewagt. Weil das, was du meinst, wo es aufgelöst wird, heißt ja dann, my sweet lady, though it seems like we wait forever, stay sweet baby, also bleibe da, believe and we've got everything we need. Glaube daran, also das ist ein Überhäufen auf den anderen und wir haben alles, was wir brauchen. Das heißt, du brauchst den Glauben und dann passt schon.
Ja, genau. Also es ist so die Aufforderung, gib uns Zeit, glaub da dran und dann wird schon alles gut werden. Und deswegen sage ich, das ist Beziehungsstress und so richtig überzeugende Argumente hat er nicht. Also sie beschwert sich darüber, wie sie behandelt wird und er sagt eigentlich nur, wir müssen das durchstehen und dann wird schon alles gut werden. Oder glaub da dran, dass es funktionieren wird und dann wird schon funktionieren. Und das ist natürlich wirklich nicht so ganz einfach.
Glaubst du, sie würden heute so ein Lied noch schreiben?
Boah, also würde ich mich nicht wundern. Ich glaube, so kontroverses Zeug wird auch heute produziert. Da bin ich schon dabei.
Okay.
Ich habe vorhin schon auf dieses Lied angespielt, weil es eine Erwähnung in dem, wie nennt man das, Biopic, also in dem Film Bohemian Rhapsody gibt.
Biopic ist korrekt, glaube ich.
Ja, okay. Und zwar gibt es da, wie sie sich gegenseitig, also es müsste ein Gespräch zwischen Taylor und May dargestellt sein, quasi darüber lästern, wie sinnbefreit die Texte sind. Und dann bezieht sich hier, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie rum es ist, ich glaube, Taylor sagt, ja, komm, deine Texte sind auch nicht sehr viel besser. You call me sweet like some kind of cheese. Und da haben, glaube ich, die Produzenten diese Zeile nicht kapiert, weil das ist eine Aussage der Frau, die so sagt, du sagst, ich wäre süß, aber in Wirklichkeit behandelst du mich nicht so, sondern das Süß ist verglichen mit einem stinkigen Käse. Also das passt sehr zu dieser Zeile, du behandelst mich wie ein Hund. Also da ist es gar kein positives gemeint, oder ist es das Sweet und Cheese, das ist ein bewusster Widerspruch in sich. Und ich bin der Meinung, das hat man in dem Film total fehlinterpretiert. Es gäbe genügend anderes, was man da witzig oder anders interpretieren kann, aber dieses ist genau bewusst gewählt, ist zumindest meine Meinung. Ja, also da geht's um Beziehungsstress und nur schöne Worte, und aber Handeln ist ein bisschen was anderes.
Ja, also das soll jetzt keine Verurteilung sein, weil mein Gott, ein Lied ist am Schluss auch immer nur ein Lied. Ich weiß aber, wie gesagt, ob man das aus der heutigen Sicht noch so machen würde oder das Ganze ein bisschen umstellen würde, dass es mehr ein Dialog ist anstatt eins und zwei. Also Dialog wäre ja, man hat eine Aussage, darauf eine Antwort, wieder eine Antwort und wieder, also hin und her. Was man in der Stelle, was du eben sagst, nicht hast. Du hast die ersten zwei Strophen, was eben aus der Sicht der Frau im Endeffekt ist, vermutlich Frau. Und die dritte dann eben aus der Sicht des Mannes.
Genau, wobei es gibt Lieder, wo so Dialoge aufgenommen oder realisiert worden sind. Da hat Brian May hat einiges übrigens aus so familiären Beziehungen verarbeitet und hat da auch Dialoge zwischen Vater und Mutter dargestellt, wo es so richtig ein Gespräch ist. Das, ja, kann man sich auch mal reinziehen. Packen wir in die Shownotes.
So, und jetzt musst du mir helfen. Bis dahin konnte ich das noch einigermaßen gut etablieren, dass es um Menschen geht. Weil man könnte ja auch sagen, man sitzt in der Oper drin und sieht auf der Bühne etwas oder es sind die Zuschauer einer Oper. Das kann man jetzt ja interpretieren, wie man will. Was machen wir denn bei Seaside Rendezvous?
Naja, letzten Endes ist Seaside Rendezvous auch ein Liebeslied. Und das würde ich sagen, aus Perspektive wieder des Mannes zur Frau. Ich habe aber mich in dem Fall gar nicht so sehr inhaltlich darauf vorbereitet, sondern das ist eines der Lieder, weil du am Anfang die Frage gestellt hast, ist das Rock? Ja, also wenn da die Antwort ja ist, dann soll man sich einfach mal dieses Lied anhören. Das hat so gut wie gar nichts mit Rockmusik zu tun. Stattdessen hat man das Gefühl, dass da Trompete und Saxophon dabei sind, sind es aber gar nicht. Das heißt, musikalisch eines wirklich faszinierenden Songs da drauf. Dort ist alles mit entweder normalen, althergebrachten Instrumenten oder mit Stimme gemacht. Also diese Saxophon-Imitation machen Taylor und Mercury mit ihren Stimmen. Ist faszinierend anzuhören. Und das war auf dem Album noch normal und wurde dann erst etwas später geändert, steht aber ganz schön in dem Booklet drinnen, No Synthesizers. Mhm. Das war eines der Erkennungszeichen von Queen. Die haben es eine Zeit lang quasi immer reingeschrieben in ihre Booklets, auf ihre Alben. Zu dem Zeitpunkt wurde mit Synthesizern sehr viel experimentiert. Es gab ja ganze Bands, die damit quasi funktioniert haben. Und Queen war stolz darauf, wir haben alles handgemacht und das hier ist halt Hand und Mund gemacht. Und ja, ich bin immer noch der Überzeugung, es ist ein Liebeslied, auch wenn das ziemlich abgedreht ist.
Ja, ich muss sagen, das war auch der Moment, wo es für mich bei dem Album schwieriger wurde zuzuhören.
Ja, also kann ich erstmal verstehen. Ich finde es aber, wie gesagt, wenn man so ein bisschen zur Hintergrundgeschichte weiß und das, wenn man weiß, dass da ja alles Mögliche mit Stimme gemacht worden ist, dann würde ich gerne nochmal auf Roger Taylor kommen. Also ich meine, der ist Schlagzeuger gewesen. Es gibt einige Schlagzeuger, die auch singen, ja. Aber dass da zum Beispiel hier I'm in love with my car hat Taylor bei den Live-Auftritten auch gesungen. Das ist echt ungewöhnlich. Die meisten anderen Lieder, die von anderen geschrieben oder gesungen wurden als Studio, im Studio, hat Mercury gesungen. I'm in love with my car nicht. Das hat Taylor weiterhin gesungen. Und der Typ, der hat eigentlich eine, nennen wir es mal, relativ kratzig tiefe Stimme, der konnte aber auch unglaublich hoch singen und zwar höher als Mercury. Der konnte nicht den Wechsel machen zwischen extrem tief und extrem hoch in kürzester Zeit, was ein Merkmal von Mercury gewesen ist. Aber die Höhen, die Taylor erreicht hat, und das hat man in vielen Liedern, unter anderem auch in Queen 2, in Aubrey Battle, das sind wirklich hohe Schreie. Der konnte mit seiner Stimme echt viel anfangen. Wird einem gar nicht so sehr bewusst, wenn man hier I'm in love with my car eher tief gebrummt hört, dann ist einem unklar, dass das derselbe Mensch ist.
Ja, ich habe in meinen Unterlagen dazu stehen, dass das Lied höchste Notenlager, so rum, auf dem kompletten Album, nämlich das dreigestrichene C.
Ja, so, und jetzt, auch wenn ich wenig Ahnung von Musik in der Hinsicht habe, das ist wahnsinnig hoch. Also es geht ab da. Ja.
Definitiv. Also ich würde das ehrlicherweise nicht schaffen.
Nee, das würden wir wahrscheinlich im Großteil nicht schaffen. Deswegen ist es ja auch so faszinierend. Ja. Also ich meine, bei Mercury war ja immer das Spannende. Auch er konnte extrem hoch singen und er konnte vor allem diese vielen Oktaven, die er da beherrscht hat, die konnte er ja in einem durchwechseln. Das funktioniert an so einer Stelle nicht mehr. Aber ist wahrscheinlich auch nicht weiter schlimm. Ein echt anderes Lied, kein Rock. Ja.
Das stimmt. Wohin gehen das nächste Lied? Das hat mich überrascht. Also da war ich wirklich wahnsinnig überrascht. Das nächste Lied ist The Prophet Song. Und was mich daran überrascht hat, ist, ich dachte bisher immer, dass Bohemian Rhapsody ein langes Lied wäre. Aber das ist ja noch mal länger.
Das ist noch mal länger und es ist von der Art und Weise, gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Also was Bohemian Rhapsody ja ausmacht, was so mehr oder weniger jeder kennt, ist die sehr unterschiedlichen Teile des Liedes. Also wenn du dir dieses hier Galileo, Galileo und sowas anhörst, das ist ja quasi ein richtiger Bruch in dem Lied. Und das ist bei The Prophet Song ganz genauso. Und ich bin auch da der Meinung, das ist vielleicht sogar das Lied, wo du am meisten Kreativität und Schaffenshöhe von Queen erkennen kannst, was aber nicht zu einem bekannten Lied geworden ist. Also du hast recht, es ist ziemlich lang. Ich glaube sogar, das müsste das längste ihrer Lieder sein. 8 Minuten irgendwas. Gibt nichts auf den Alben irgendwie Vergleichbares. Oder also nichts, was noch länger ist. Und ja, also es gibt mehrere Teile in diesem Lied. Es gibt auch da wieder Teile, wo aus Stimme quasi Instrumente imitiert werden. Und das ist ja so ein also thematisch, ja, es geht um einen Propheten, der im eigenen Land nichts gilt, von der Flut berichtet und so weiter und so fort. Also inhaltlich auch durchaus spannend, aber ich finde es musikalisch faszinierend und das ist für mich ja, eigentlich eines der Lieder, wo extreme Schaffenshöhe erkennbar ist und die es nicht zur Bekanntheit geschafft hat, was ich schade finde.
Es ist auch das Lied, was meine These so ein bisschen durchbricht, dass es um Menschen geht, weil es geht, wie du eben sagst, um den Propheten, der den Weltuntergang beschwört, aber auf dem nicht gehört wird. Würdest du am Schluss sagen, er hatte Recht oder hatte Unrecht, der Prophet?
Ich bin der Meinung, das kannst du aus dem Lied sowohl als auch interpretieren. Also da gibt's, für mich ist es eigentlich eher da gab's mal wieder einen, der als Prophet durch die Welt gelaufen ist und angekündigt hat, dass es einen Weltuntergang geben wird, aber es ist am Ende doch wieder nichts passiert, wie es schon so viele gab, aber sicher bin ich mir dabei inhaltlich wirklich nicht.
Man muss dazu übrigens auch sagen, dass du hattest schon recht, das Lied wurde, du hast ja schon erwähnt, so rum wurde von Brian Mayer geschrieben, der aber auch hier ja zeigt, dass er wahnsinnig musikalisch ja durchaus ist. Weil er spielte zum Beispiel ein Koto. Wölbbrett Zither.
Ja, also musikalisch, ich weiß nicht, was dieser Mensch gemacht hat, keine Ahnung. Der hat so viel verschiedene Instrumente gespielt und natürlich hat er sie irgendwie nicht alle perfekt beherrscht, aber also da ist einiges drin und es geht danach, ja, da kommen wir dann gleich dazu, und im nächsten Lied ja quasi weiter mit solchen faszinierenden Sachen.
Da kommt eine Harfe drin vor beim nächsten.
Genau, da kommt eine Harfe drin vor und leider nur bei der Albumversion, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch gesangstechnisch, ich meine, da wird mit dem Kanon gearbeitet, was Queen öfter mal tut. Ich meine, das haben sie ja sogar auch dann auch filmisch an diversen Stellen umgesetzt, wie sie ja im Kanon singen. Also in diesem Lied steckt einfach unglaublich viel drin. Und ja, es ist halt nicht nur Schlagzeug, Gitarre, Gesang, Bass, sondern mehr.
Das stimmt. Wenn wir schon dabei sind, das nächste Lied, und da bin ich wieder zurück bei meiner These, Love of My Life.
Ja, genau, Love of My Life. Erstmal einen Punkt, die beiden Lieder gehen ineinander über. Also The Prophet Song und Love of My Life, weil wir das am Anfang schon mal hatten.
Damit kann ich sie in meiner Theorie auch zusammenziehen und es geht doch wieder komplett über Menschen.
Ja, natürlich.
Na, sehr gut, ich habe es doch noch geschafft.
Also erstmal der Übergang. Das ist der Teil, wo die Harfe drinne vorkommt und deswegen kommt dies auch nur in der Studioversion vor. Das, was üblicherweise im Radio gespielt wird, da ist dieser Übergang, der mit der Harfe losgeht, nicht mit drinne. Also die Sing-Version, die im Radio gespielt wird, die ist kürzer und hat diesen Teil nicht. Also von daher lieber mal die Studioversion anhören, inklusive dem Lied vorne dran. Love of My Life ist aus Mercurys Feder und dieses Lied hat er Mary Austin geschrieben. Für diejenigen, die da jetzt wenig Bezug haben, das ist über Jahre seine Freundin gewesen, also im Sinne von romantische Beziehung. Und das ist auch diejenige gewesen, zu der danach die freundschaftliche Beziehung geblieben ist, als Mercury, egal wie man es nennen möchte, festgestellt hat, dass mindestens mal bisexuell, wenn nicht gar schwul ist und dann ja Beziehungen zu Männern eingegangen ist. Er hat trotzdem über Mary Austin gesagt, dass sie die Liebe seines Lebens gewesen ist und er hat ihr übrigens auch fast alles vererbt, als er gestorben ist. Und trotzdem ist dieses Lied in dem Sinne ja nicht das Positive, was nur die rosarote Brille Beziehung ist, sondern ja, auch da merkt man, es funktioniert, also es ist nicht immer alles ganz einfach.
Absolut, das wollte ich vorher noch fragen. Wo stehen wir dort in dem, ich sage es mal, Outing von Freddie Mercury?
Da müssten wir noch deutlich davon entfernt sein. Also das ist noch deutlich davor. Ich meine, wir sind hier jetzt Mitte der 70er. Ich bin der Meinung, das war erst Ende der 70er.
Na, okay.
Aber ich weiß halt nicht, ob, und das weiß wahrscheinlich keiner so richtig, ob das, oder zu welchem Zeitpunkt es wem bewusst war, also wann es auch Mercury selber bewusst gewesen ist. Ja, keine Ahnung.
Ja, hat er sich dazu jemals geäußert eigentlich? Weißt du das?
In Bezug wo drauf? Also, dass er gesagt hat, dass er offen, also dass er schwul oder bisexuell ist, das hat er selber gar nicht so sehr großartig gesagt, sondern das haben dann andere über ihn gesagt. Ja. Aber ja, das habe ich mich gar nicht so intensiv mitgefasst.
Ja, ich frage es deshalb, weil ich habe mal ein Biopic gesehen über Liberace und der war ja homosexuell, musste aber, um die Show aufrechtzuerhalten, immer so tun, als ob er eine Freundin hätte. Also die haben dann Verträge geschlossen direkt mit irgendwelchen Stars und Sternchen, die haben halt so getan, als wären sie zusammen und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, das war bei Mercury gar nicht so sehr das Thema. Das war aber auch übrigens einer der Gründe, warum er eine Zeit lang in München gelebt hat, weil es im Glockenbachviertel eine homosexuelle Szene gab oder auch noch immer gibt. Und hier ist er nicht so bekannt gewesen wie in London und konnte da eher das ausleben, was für ihn wichtig gewesen ist. Und ich bin der Meinung, für ihn war das gar nicht so problematisch, im Sinne von, es musste nicht großartig versteckt werden, zumal er mit seinen Auftritten und die Art und Weise, wie er gewesen ist, sowieso schon, ich glaube, fern von vielen Kritiken war. Dass konservative Menschen immer noch nichts damit anfangen können, das war dann fast schon egal. Das ist zumindest meine Interpretation heute. Ob das damals in den 80ern Realität so war, kann ich schwer sagen.
Ja gut, lieber Ratscher hatte auch sehr, sehr, wie soll man sagen, blumige Auftritte. Aber nichtsdestotrotz haben es die Menschen damals leider lieber gesehen, als ob er jetzt, naja. Ich möchte an der Stelle übrigens auch mal anmerken, wenn wir schon bei Queen sind. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dürfte die WM schon vorbei sein. Klammer auf, wenn wir sie aufnehmen, ist es noch nicht vorbei. Wenn am Schluss irgendein Lied, irgendein Land ganz toll We Are the Champions singt, dann sollten sie auch dran denken, wer das gesungen hat und dass es durchaus auch um sexuelle Freiheit an der Stelle durchaus auch geht.
Oh ja, das ist mal wieder das Thema. Man sollte auch die Texte kennen zu den Liedern und ja, sich überlegen, was man aussagen möchte. Texte von Liedern, es geht um Menschen und Beziehungen. Wollen wir zum nächsten Lied kommen?
Ja, ich muss sagen, ich habe das verdrängt, das Lied, weil ich war geistig schon beim übernächsten. Hilf mir mal.
Dann Good Company müssen wir auf jeden Fall noch machen, denn es geht wieder um Beziehungen und in dem Fall in zwei Richtungen. Einerseits geht es wieder um eine romantische Beziehung oder auch eine Ehe und andererseits aber auch eine Beziehung zwischen dem Mann und seiner Arbeit. Und hier ist auch nochmal ein Leben in einem Schnelldurchlauf. Das geht also um den Protagonisten, der erstmal von seinem Vater den guten Hinweis bekommt, keep good company, also ja, sorge dafür, dass es einem in deiner Umgebung und denen, die zu dir gehören, dass es da allen gut geht. Und man merkt aber im Laufe des Lieds, das hat er nicht getan, sondern er hat das Good Company immer mehr auf Company im Sinne von Arbeit bezogen und nicht im Sinne von Familie, Freunde und Co. Und so verliert er auch, also so geht seine Ehe kaputt. Und am Ende muss er feststellen, er hat zwar unglaublich viel gearbeitet, ist aber als Mensch alleine. Da ist es also schlecht ausgegangen, weil er sich eigentlich nicht an den Rat seines Vaters gehalten hat oder ihn sehr falsch interpretiert hat.
Das kann man ja durchaus auch, also das ist ja mehr oder weniger ein prophetischer Song ja quasi. Also ja. Menschen, die sich zu Tode arbeiten.
Ja, also die immer nur Zeit in Arbeit rein investieren und am Ende werden das alle vergessen haben. Niemand wird wissen, wann du Überstunden gemacht hast, aber deine Kinder werden wissen, ob du zu Hause warst oder nicht.
Da hören wir doch Cats in the Cradle raus.
Ja, ich glaube, insgesamt ist das Thema sehr oft verarbeitet worden. Aber ja, also ich finde das Lied als... Also ich will jetzt nicht sagen, es ist einer der schwächeren, aber ich finde es zumindest nicht so als das begeisternde Lied da drauf. Hier ist aber unter anderem mal wieder so ein typischer Wortwitz drin. Bin der Meinung, es ist von Brian May geschrieben.
Ja.
May hat sehr viel solche, also Familienbeziehungsthemen verarbeitet, hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch später in seinen Solo-Sachen. Da gibt es eine Zeile drin, irgendwas, keep good company, I played all day with Sally J, the girl from number 4. Und eigentlich würde sich vom Number 3 reimen und würde sich auch nochmal danach reimen. Aber das ist so ein typisch May, der hat an ein paar Stellen so Kram eingebaut, wo er Leute in das Licht führt. Ich finde das echt witzig. Ja, also da ist diese Art mit Musik und Texten und allem, was dazugehört, umzugehen. Brillant.
Zudem hören wir an der Stelle auch eine Ukulele im Übrigen. Das heißt, wir hören jetzt noch etwas anderes. Also es ist wirklich bemerkenswert, welche Breite man hier an Musikinstrumenten durchaus vorlegt.
Und das waren jetzt drei Lieder hintereinander von demselben Album. Kann man sich vorstellen, was er noch alles angefasst hat und womit er Musik gemacht hat. Also, und das war meines Wissens in Anführungszeichen normale Ukulele. Es gibt auch Lieder, die hat er mit so einem Spielzeugding, was für Kinder eigentlich gedacht ist, aufgenommen. Also...
Ja, genau, das Spielzeugding, das war ja das vorher, was ich hatte bei The Prophet Song, das Spielzeugkoto.
Es gibt ein anderes Lied auf dem Album, das ist mit einer Spielzeug-Ukulele. Das müsste, wenn ich es richtig weiß, sogar auf A Day of the Races sein. Ja.
Ich werde aber zu dem Lied noch eins sagen, weil es ist noch ein gewisser Sarkasmus ja auch drunter. Weil wenn du hier ein Lied hast auf einem kompletten Album von Queen, in dem es darum geht, dass man zu sehr zu viel macht im Endeffekt, anstatt sich um die Menschen zu kümmern. Und es wird nicht gesungen von dem Hauptsänger.
Ja, aber ja, warum? Was ist so bemerkenswert für dich?
dass genau derjenige, also man würde ja eine Band davon ausgehen, dass wenn man das so betrachtet, dass jeder seine Arbeit darin hat.
Ah, okay. Jetzt.
Und dann nimmt man genau für dieses Lied, worum es geht, dass die Menschen zu viel machen, den Sänger quasi raus.
Ja.
Er war nicht mal beteiligt an der Aufnahme.
Und wenn du jetzt aber dir den anderen Blick drauf hast, alle anderen sind verheiratet gewesen, Mercury ist es nie gewesen. Wobei man ehrlicherweise dazu sagen muss, zu Mary Austin hat er wohl gesagt, unter normalen Umständen wären wir verheiratet gewesen. Also wenn die konservative Menschheit weiterhin sich durchgesetzt hätte. Ja. Aber ja. Ja, okay. Also das ist ein Merkmal, das war mir gar nicht so bekannt. Also ich gehe mit der Thematik unterschiedliche Sänger da immer recht locker bei Queen um, weil es war halt sehr viel mehr als nur Mercury. Aber dass er da so gar nicht dran beteiligt gewesen ist, war mir gar nicht bewusst.
So, und dann kommen wir zum großen Elefanten im Raum.
Genau, Bohemian Rhapsody, wobei ich mir vorgenommen habe, da eigentlich gar nicht großartig was dazu zu sagen, weil über dieses Lied ist schon unglaublich viel gesagt worden. Natürlich ist es musikalisch brillant und in Live-Auftritten das nochmal darstellen zu können, also das ist schon eine Meisterleistung jedes Mal gewesen. Aber ich glaube, insgesamt ist Bohemian Rhapsody schon so oft interpretiert und es gibt viel zu der ursprünglichen Story, wie das Lied entstanden ist, dass es angeblich an einen Radio-DJ gegeben wurde mit dem Hinweis, ist nur für den Privatgebrauch. Und dann hat das so oft am Tag gespielt wie kein anderes Lied. Ja, da ist, glaube ich, nicht immer die volle Wahrheit drinnen, weil sonst wäre das auch nicht teuer produziert worden und die Single im Voraus gewesen. Aber jo, also das war ein Risiko, das auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, es ist über dieses Lied unglaublich viel gesagt worden. Deswegen habe ich mich gar nicht so sehr darauf vorbereitet. Aber vielleicht hast du ja noch was. Vielleicht lerne ich jetzt auch noch mal was.
Ja, ich wollte fast eigentlich eher die Fragen stellen, aber bevor wir dazu kommen, man darf auch nicht vergessen, das Lied an sich ist eine der teuersten auf dem Album an sich. Das heißt, man wusste, glaube ich, schon zur Aufnahme, dass man da Großes in der Hand hat.
Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, dass diese Story mit hier nur für den Privatgebrauch, spiel's nicht im Radio, dass das nicht so wirklich stimmt.
Genau, also dafür wurden anscheinend 4 zusätzliche Tonstudios angemietet und insgesamt kostete das Ding 35.000 Pfund. Wie gesagt, wir hatten, jetzt muss ich
wieder sagen, 40 für das gesamte Album, das ja, hört sich ein Missverhältnis an, aber ich weiß es nicht.
Das muss ich wieder lügen. Okay, wir nehmen es mal zurück. Auf jeden Fall war das ein guter Teil, war schon die Kosten genau von diesem Lied. Und ich glaube nicht, dass man das Risiko eingegangen wäre, wenn man nicht davor schon gedacht hätte, man hat hier was wirklich Großes auch in der Hand.
Das glaube ich auch. Die Frage ist, wer hat es gedacht? Ich glaube, die Band war schon klar, okay, da ist was Großes. Ob diejenigen, die da als Produzenten und in irgendwelchen Labels gesessen haben, ob die das auch so gesehen haben, da habe ich auch meine Zweifel. Also vieles, was man so als Erfolgsformel für gute Lieder sieht, passt auf Bohemian Rhapsody nicht. Also unter anderem, es ist zu lang und es fehlen ein paar übliche Sachen, eingängige Refrain oder sonst irgendwie. Aber es hat trotzdem funktioniert und zwar wahnsinnig gut.
Genau, das ist auch der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das wirklich Besondere dabei ist eben dieser Ausbruch aus, wie man es kennt, von Liedern, die im Radio gespielt werden. Wir sind ja auf einem Album, das heißt A Night at the Opera. Das heißt, wir haben eine Oper und es orientiert sich eher an die Oper als an ein Radiolied.
Ja, das ist richtig. Also dieses Lied, das bricht mit sehr vielem. Es bricht aber halt nicht mit dem, was Queen produziert hat. Wenn man natürlich die erfolgreichen Lieder sieht, dann ist es anders. Anders als vieles andere. Aber wir hatten das letzte Mal schon über Queen 2 gesprochen. Da gibt es so Lieder wie The March of the Black Queen. In die Richtung passt es halt voll. Also eigentlich ist es nicht so weit verwunderlich, aber es ist nicht das, was als Mainstream im Radio dann das Erfolgreiche gewesen ist. Und da ist Bohemian Rhapsody durchaus eine Ausnahme gewesen.
Das stimmt. Und rein zur Interpretation sei im Übrigen auch gesagt, wenn wir schon dabei sind, dass das Ganze sich eher an eine Oper richtet, glaube ich, sollte man den Text auch in diese Richtung interpretieren. Es beginnt ja damit, dass ein Sohn seiner Mutter berichtet, er habe einen Menschen umgebracht. I just killed a man. Put a gun against his head, pulled the trigger, now he's dead. Das ist ja im Endeffekt die Szene aus einer Oper, in der der Sohn einer Mutter mit Tränen überströmt, beichtet, was er denn getan hat und im Endeffekt auch rein von der Größe, also ein Mensch wurde umgebracht und so weiter, das bezieht sich alles auf eine Oper und ich glaube, dahingehend ist das auch zu sehen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass der Große irgendwas rein zu interpretieren ist.
Also ja, genau. Ich würde auch sagen, es ist sehr viel mehr rein interpretiert worden, als es ursprünglich bedeuten sollte. Und der Bezug zur Oper, ich meine, den hast du ja dort in den Texten. Also Scaramouche, Figaro, Galileo, das sind ja alles Figuren oder Opern. Also natürlich ist da der direkte Bezug. Übrigens auch der direkte Bezug zur islamischen Religion ist da übrigens auch drin. Genauso wie man den unter anderem auf dem Jazzalbum mit Mustafa wiederfindet. Also da ist unglaublich viel in dieses eine Lied reingesteckt worden, was aber ganz anders ist als jetzt, was wir davor mit Good Company zum Beispiel hatten, wo es, ja, da geht es letztendlich um eine Lebensgeschichte, die einer scheiternden Ehe und einem dann einsamen Mensch. Ich glaube, so eine Art Interpretationsansatz kannst du bei Bohemian Rhapsody halt gar nicht wählen.
Nee, ich glaube eben auch nicht. Ich glaube, es ging auch nie um den Text, sondern wirklich nur um das Arrangement an sich, was einen eben zu dieser berühmten Szene zu Wayne's World führt, wo es im Endeffekt auch genau um dieses Arrangement geht. Ich glaube, das Lied wurde an der Stelle genau deswegen auch ausgewählt, um in einem Film, in dem es ja nur um Chaoten geht im Endeffekt, die einer Musikrichtung angehören und man die, wie soll man sagen, dahingehend auch eine gewisse Abziehfigur sind, aber eine lustige, ne? So ist es nicht. Aber da wollte man dann in dem Moment auch etwas Klassisches quasi drin haben, was einem wunderbar, glaube ich, genau mit dieser Verbindung gelungen ist.
Mhm. Weißt du eigentlich, dass das Wayne's World die Szenen aus dem Film später in das Musikvideo eingebaut worden sind?
Nein.
Also Bohemian Rhapsody war eines der ersten Stücke überhaupt, die ein Musikvideo bekommen haben. Da sind wir wieder bei dem Thema Produktion, also dass da keiner dran geglaubt hat.
Das ist einfach so strukturiert.
Also es gab ein Musikvideo dazu. Ja. Und Jahre später, als Wayne's World, dieser Film gemacht worden ist, wurde dann nochmal das Musikvideo veröffentlicht mit Szenen aus Wayne's World noch zusätzlich. Aber also dieses Lied, Bohemian Rhapsody, war eigentlich eines der frühen oder eines der ersten, ist nicht das erste, aber es war eines der ersten, wo ein Musikvideo dazu produziert worden ist und danach haben es immer mehr getan.
Nicht schlecht. Aber ich finde morgen auch ein sehr schönes Musikvideo, so ist es.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann mit diesem Höhepunkt der Oper, in der Oper endet es mit einem Lied, was jetzt komplett aus der Zeit gefallen ist.
Ja, heute funktioniert es ja nicht mehr, weil der Titel sich geändert hat. Also
ja. Musste ja.
Genau, der musste ja. Wir reden von God Save the Queen, also der britischen Nationalhymne als Instrumentalbearbeitung von Brian May. Und heute ist ja God Save the King. Also das heißt, es funktioniert nicht mehr mit demselben Titel. Aber es ist natürlich sehr passend, dass es hier Abschluss von dem Album ist. Queen hat dieses Lied auch sehr oft als Abschluss von ihren Live-Konzerten gespielt. Ist üblicherweise das gewesen, womit es geendet hat. Und Queen zumindest mal, also Brian May war dabei. Ich bin der Meinung, auch Roger Taylor hat es übrigens auch schon zum irgendwas Thronjubiläum der vorherigen Queen auf dem Buckingham Palace oben auf dem Dach gespielt.
Oh.
Konzert, also Teil eines Konzerts. Auch ein verrücktes Ding. Ja, ich meine, es gibt so ein paar musikalische Verarbeitungen von Nationalhymnen. Mir fällt sofort immer das Star-Strangled Banner von Jimi Hendrix ein, was auch eine krasse musikalische Verarbeitung einer Hymne ist. Ja, also ich, keine Ahnung, warum es notwendig gewesen ist, warum es beliebt gewesen ist, aber gehört halt auch dazu.
Ja, ich möchte aber an der Stelle anmerken, ich glaube, dass Jimi Hendrix damals das was anderes damit bezwecken wollte als Queen.
Ja, das ist der
also volle. Queen hat an der Stelle schon so etwas, ja, Nationalstolz ist jetzt übertrieben, aber Nationalstolz
plus nicht in der,
die Verbundenheit, ja.
Genau. Was übrigens noch an einer anderen Stelle erkennbar ist, komme ich aber gleich nochmal.
Ja, ich hätte, wenn dann an deiner Stelle Sex Pistols gemacht, die haben ja das gleiche im Endeffekt gemacht, aber genau andersrum gemeint damit.
Ja, okay, die Verbundenheit von Queen mit dem British Empire, also ich meine allein mal die Tatsache, dass sie sich Queen genannt haben, ist ja x-fach interpretierbar, unter anderem halt eben auch als Hommage an ihre an ihre britische Heimat, was ja bei Mercury nur in Teilen stimmt, aber grundsätzlich passt. Und dann bin ich auch wieder beim Thema Live-Auftritte. Mercury hat ja viele Auftritte unter anderem mit Umhang und Krone gemacht und oftmals auch als Umhang auch den Union Jack, also die, was, Union Jack, ist das richtig? Britische Flagge.
Glaube mir nicht ganz sicher.
Ja. Als Umhang verwendet und dann auf die Rückseite, die Zuschauer erst nicht gesehen haben, ist dann normalerweise die Flagge des Landes genäht gewesen, wo das Konzert stattgefunden hat. Genau. Also da gab es immer wieder alles Mögliche an Verbindungen. Da muss schon eine gewisse Begeisterung gewesen sein. Wie intensiv die war, ich weiß es nicht. Aber ja, also kann man nicht nur anhand dieses Lieds erkennen, sondern ganz grundsätzlich.
Genau, und an der Stelle ist ja auch gesagt, weil wir gerade im Jahr WM haben, wo man das öfter sieht, es ist kein Problem, wenn man eine gewisse Zugehörigkeit zum Land zur Schau stellt. Solange es kein Exzeptionalismus ist, ist ja alles in Ordnung. Und ich glaube, so muss man das an der Stelle auch sehen.
Genau. Also allein mit der Tatsache, mit der Flagge, was ich jetzt eben gerade erzählt habe, mit beiden Seiten, würde ich sagen, passt genauso.
So, damit sind wir nach 12 Liedern mit einer insgesamt Länge von 43 Minuten und 11 Sekunden, was ziemlich einer normalen Albumlänge, glaube ich, damals entsprach. Es müsste um die 45 Minuten, glaube ich, sein auf einem normalen Album. Haben wir das Ganze dann auch geschafft?
Sehe ich auch so.
Was würdest du abschließend zu dem Album sagen?
Also wie ich vorhin schon in der Einleitung sagte, für mich weiterhin eines der, also wenn nicht gar das beste Album. Vielleicht nicht unbedingt so, wie es die meisten anderen interpretieren, weil da Bohemian Rhapsody drauf ist, sondern weil halt meiner Meinung nach ein paar andere Lieder drauf sind, die mehr Bedeutung haben könnten. Und ich würde da einerseits The Prophet Song nochmal explizit erwähnen wollen und eines meiner absoluten Lieblingslieder, 39, bin ich einfach hellauf begeistert. Das zweite ist durchaus eines, das man kennt. The Prophet Song kennt quasi niemand. Für alle, die jetzt zuhören, unbedingt mal reinhören und dann bitte gleich auch Love of My Life noch den Übergang mitnehmen.
Bin ich bei dir. Ich möchte an der Stelle noch kurz das reinwerfen, weil wir hatten ja das Thema, dass The Prophet Song und Love of My Life so ineinander übergehen. Das sollte auch insoweit im Übrigen nicht überraschend sein, weil es im Endeffekt der Anfang der Seite 2 ist. Also Alben bestehen ja aus zwei Seiten und der Anfang der Seite 2 waren eben genau diese zwei Lieder.
Als es noch Schallplatten waren.
Als es noch Schallplatten waren, das ist richtig. Ich möchte sagen, ich fand super, diesem Album mal etwas mehr Zeit zu widmen. Das hat es auch absolut verdient. Für mich persönlich gab es Höhen und Tiefen. The Prophet Song war auf jeden Fall etwas sehr Überraschendes, weil es halt auch ähnlich ist wie Bohemian Rhapsody, aber dann doch anders, weil erstens von der Länge her und zweitens, man kennt es halt noch nicht so. Das heißt, man hat was Neues, was Frisches durchaus. Ich hatte natürlich auch ein, zwei Tiefen drin, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen kann ich durchaus verstehen, dass man das als eine der großen Alben bezeichnet.
Sehr gut. Wenn wir dann mit dem Album durch sind, hätte ich noch einen Fun Fact zu einem anderen Album, den ich einfach faszinierend finde.
Na dann Fun Facte mal.
Weil du es vorhin drauf angesprochen hast, We Will Rock You und We Are The Champions geht ja auch quasi ineinander über. Also nicht ganz, ist nicht so wie bei dem, was wir jetzt eben angesprochen haben. Aber die beiden Lieder sind auch direkt nacheinander.
Eins
und zwei. Und die beiden Lieder gehen zusammen gerade mal 5 Minuten. Das heißt, fast eine Minute kürzer als Bohemian Rhapsody alleine ist. Das ist auch so eine faszinierende Sache. Da hat Queen innerhalb von so kurzer Zeit solche Hits rausgehauen. Oder in länger andere Hits. Finde ich auch faszinierend.
So, und mit dieser Besprechung verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns wieder in einem Monat ungefähr. Und dann geht's um ein Album, was ich rausgesucht habe. Aber bis dahin überlasse ich dir die letzten Worte.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dazu heute was zu erzählen, was mich so da an der Musik berührt und begeistert hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei deinem Album sein wird. Denn ich kenne da einiges draus, aber halt auch nicht alles. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.